Einen wunderschönen, guten, ja, je nachdem, wann ihr das hier hört, morgen, Mittag oder Abend zu unserer zweiten Folge von unserem ganz fantastischen Podcast, der da heißt
Musical Masterclass, der Podcast.
Genau, Musical Masterclass. Letztes Mal hatten wir noch gar keinen Namen.
Stimmt.
Und da haben wir gesagt, da werden wir uns nochmal ein bisschen zusammensetzen und ein bisschen überlegen, wie wir uns nennen. Und dann hattest du ja den Vorschlag gemacht, dass wir uns nach deinem Instagram-Projekt...
Ja, ich dachte, warum nicht die 600 FollowerInnen nutzen, die ich schon habe? Ja, ja. Ich weiß, dass die Leute das interessiert, oder kannst du mir vorstellen.
Ganz genau. Das heißt, liebe Menschen, die hier gerade zuhören, herzlich willkommen bei unserer offiziellen zweiten Folge mit der wundervollen Jana.
Hallo zusammen.
Und dem Max.
Und dem Max. Das wäre jetzt mein Part gewesen zu sagen, ne?
Genau. Und wir haben uns überlegt, als Thema Nummer zwei, dass wir heute nicht über ein konkretes Musical sprechen wollen, sondern weil ja gerade Jahreswechsel hinter uns steht. Gut, wir sind jetzt ein bisschen zu spät, aber mein Gott. Ja,
man wünscht sich auch noch frohes neues Jahr. Also, genau. Das geht noch.
Dass wir so ein bisschen einen kleinen Recap machen unseres Musical-Jahres 2024. Und was wir da eigentlich so erlebt haben und was so unsere persönlichen Highlights und Lowlights waren dementsprechend. Und ich habe gesehen, du hast ja schon eine Story sogar gemacht über deine...
Ich wollte dich gerade fragen, hast du meine Reels dazu gesehen?
Ich habe sie, das erste habe ich gesehen.
Okay, ah ja, sehr gut. Dann bist du auch noch ein bisschen spoiler-free.
Ich bin noch ein bisschen spoiler-free, aber ich habe eine Vermutung, was dein Top...
willst du sie schon sagen?
Ich vermute, es ist Lizard Boy, aber ich bin mir nicht sicher. genau, und dass wir heute bald einfach mal ein bisschen gucken, was haben wir eigentlich so geguckt, wie fanden wir das eigentlich und dass wir das auch so... Ich habe es mal für mich persönlich schon mal gerankt, du für dich ja auch.
Ich für mich auch, ja.
Das heißt, es wäre mein Vorschlag, dass wir mal mit den letzten Plätzen anfangen und dann sagt quasi jeder seinen Platz 12, seinen Platz 11 und so weiter und dann so arbeiten wir uns hoch bis zu unseren Top 1.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend. Wie viele Stücke hast du insgesamt geguckt?
Wollte ich dich auch gerade fragen. Ich habe insgesamt 21 professionelle Shows gesehen. Ich habe noch zwei Amateurproduktionen gesehen, aber habe ich gesagt, die lasse ich raus. Das ist eigentlich nicht fair, die zu vergleichen mit einer großen Stage-Entertainment-Produktion.
Oh, das ist interessant, weil ich habe ich habe 14 gesehen. Mhm. War für mich ein schwaches Jahr.
Ein schwaches Jahr.
Ja, aber ich habe jetzt schon gemerkt, das wird dieses Jahr getoppt, weil die Hälfte vom letzten Jahr habe ich dieses Jahr schon in der ersten Woche geguckt.
Brav.
ich habe bei mir in der Liste aber auch Amateurproduktionen drin. Die bewerte ich aber in einem anderen Maßstab.
Okay. Ich habe sogar drei Amateur gesehen.
Naja. Und ich habe bei mir in der Liste auch, also ich habe bei mir generell Musical-Erlebnisse drin, also zum Beispiel auch Musical-Filme.
Habe ich auch nicht mit drin. Hatte ich auch noch überlegt, ob ich das mache, aber ich wusste dann nicht mehr, wann Mean Girls rauskam, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Und dann dachte ich, naja, ich habe genug Stücke gesehen.
Ich verstehe. gut, das heißt, ich 14, du 21. Dann wäre vielleicht meine Empfehlung, wir fangen mal mit deinen letzten 7 an. Die erzählst du mal am Stück.
Ja, also ich habe so Kategorien gemacht im Sinne von, die waren echt eher unten, ein Mittelfeld und eine Topspitze. Wir können auch beide so... Was ist bei uns unten, was ist Mitte, was oben? So anfangen, weil ich glaube nicht, dass mein schlechtes, die untersten 7 zwangsläufig alle schlechter sind als deine 14. Weißt du, wie ich meine?
Okay, das können wir gerne so machen. Dann machen wir das so. Dann kategorisiere ich meine Top 3 jetzt, also das sind die besten. Die mache ich jetzt hier in meiner kleinen Tabelle im Hintergrund einmal grün. Und dann das Mittelfeldplatz.
Also ihr müsst euch vorstellen, Max hat eine Excel-Tabelle offen, sitzt am Rechner und schiebt jetzt hier alles nochmal rum. Ich habe mein Tablet offen, ich habe da noch von Hand drauf geschrieben, aber immerhin schon mal digital. Ich habe auch einen Graphen angelegt, den hatte ich irgendwann auch mal in der Story, wie sich das so verteilt zwischen den untere, mittlere und obere Kategorie. Das ist keine Gauss-Kurve. Ja, ich bin eine Naturwissenschaftlerin.
Habe jetzt einfach mal meinen Top 3 grün gemacht, dann Platz 4 bis 9 sind gelb und Platz 10 bis 14 sind rot. Und ja, dann redest du einfach diese Folge ein bisschen mehr, weil du mehr Stücke gesehen hast.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Das habe ich bei Wicked auch schon gedacht, dass ich das schaffe. Also schauen wir mal.
Ach ja, stimmt. Oh, vielleicht, da sollen wir kurz drüber sprechen. Wir, du hattest ja eine Story gemacht, wo du gefragt hast, wie lange soll es denn sein? Was war denn so das Ergebnis?
In einem Post. Also niemand hat sich dafür ausgesprochen, unter einer Stunde. Oder das war auf jeden Fall die große Minderheit. Und dann war es eigentlich ein Teil zwischen so ja, 2 Stunden Maximum und ihr könnt gern so lange reden, wie ihr wollt, auch wenn das 3 Stunden sind. Also ich persönlich höre ja lieber die kürzeren Folgen, so um 1 Stunde finde ich super. Das reicht so für eine Fahrt zur Arbeit oder einmal kochen oder so. Und du hast gesagt, du bist ganz anders drauf. Du hörst gerne 7 Stunden Nerdwissen.
Also 7 Stunden Podcast kenne ich jetzt nicht, aber die Podcasts, die ich so höre, sind teilweise sehr lang. Also zum Beispiel, welchen Podcast ich momentan total gern höre, ist Ungeskriptet, falls du den kennst. Mhm. Das ist halt so ein Typ, der moderiert hat, der interviewt einfach alle möglichen Leute, so aus allen möglichen Richtungen. Und da dauert eine Folge zwischen 2 und 4 Stunden jeweils. Mhm. Und ich höre die super gern. Ne? Wenn ich dann morgens die Kleinen in die Kita fahre, fange ich an, die zu hören. Und wenn ich zurückfahre, höre ich es weiter und so weiter. Und dann beim Kochen.
Also ich glaube, wir müssen uns nicht super krass einschränken. Ab 2 Stunden wird es anstrengend.
Das hätte ich jetzt auch draus gelesen. Also wir machen uns einfach keinen Stress. Wir quatschen einfach so lange, wie wir was zu quatschen haben. Und orientieren uns grob an dieser
irgendwas Grenze. Zwischen 1 und 2 Stunden, ja.
Genau, und wenn es halt länger wird, dann ist halt so. Und wenn es kürzer wird, dann ist halt so.
Genau.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal mit dem schlechtesten Stück ansehen, das du in 2024 geschaut hast.
Also ich habe in meinen Reels immer gesagt, so ein Disclaimer, letztes Jahr hatte ich wirklich welche, die mir eigentlich gar nicht gut gefallen haben. Das hat auch auf sehr viel Resonanz getroffen, dass ich da explizit Stücke angesprochen habe, die mir nicht gefallen haben. Deswegen habe ich es jetzt versucht, ein bisschen zu relativieren. Mir hat das letzte wirklich nicht gefallen. Da dachte ich, hätte ich das Geld nicht für ausgeben müssen, wenn ich wüsste, was kommt. Und die anderen, die waren schon in Ordnung. Da hatte ich immer ein paar Highlights drin, aber in Relation zu den Top 3 waren die halt deutlich schwächer. Das möchte ich nochmal vorab sagen, um jetzt nicht zu sagen, die letzten 3 waren wirklich so blöd, dass ich sie niemandem empfehlen würde. Jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Das schlechteste Stück für mich letztes Jahr war Jana und Janis. Sag einfach Jein im Schmidtchen in Hamburg. Kennst du das?
Ja, das habe ich auch im Schmidtchen geguckt, aber nicht letztes Jahr, sondern wann habe ich das denn geguckt? Moment, da muss ich jetzt mal meine schlaue Liste gucken. Hier.
Ja, ich war, also zum einen nimmst du immer wieder in die Spielzeit auf.
22 habe ich das gesehen.
Neuer Run.
Nee, gar nicht wahr. Noch länger her. Entschuldigung, das ist 2019. 2019 habe ich das gesehen.
Wow, vor Covid.
Mhm. A long time ago. Oh. Tatsächlich, da habe ich es auch geguckt. Und ich fand's.
Ja, ne? Also zuerst dachte ich, vielleicht schaffen sie es so an The Last 5 Years so ranzukommen mit der Idee. Aber also es geht um ein Pärchen und die treffen sich irgendwie wieder nach der Trennung ein paar Jahre später in Hamburg. Und dann sind da sehr viele lokale Klischees in den Witzen drin und ich finde es immer schwer, wenn es nur 2 Darsteller auf der Bühne sind, dass halt nicht langweilig wird. Das war zwischendurch für mich auch ein bisschen langatmig, wenn ich es richtig erinnere. Vor allem die Darstellerin der Jana, das war Joanna Ziolis oder so heißt sie. Nee, egal. Die war super, aber es hat mich dann nicht gecatcht für die Dauer. Und das Ende fand ich zwar ganz witzig gemacht. Na, das können wir auch schon mal spoilern, oder? Was da passiert?
Genau, das ist eine richtig coole Sache, die hat auch Bonuspunkte von mir bekommen.
Ah, ja.
Und zwar haben die, du hast ja gerade schon erzählt, es geht um die Frage, die waren mal zusammen, jetzt treffen sie sich ein paar Jahre später wieder, schäkern wieder so ein bisschen miteinander, erinnern sich, ja, eigentlich war es ja doch ganz schön. Und irgendwann wird das Publikum gefragt, kurz vor Ende, ob die beiden denn jetzt wieder zusammenkommen sollen oder nicht.
Mhm.
Und
da kann man live abstimmen und dann spielen sie das Ende entsprechend. Ja.
Genau. Und was war es bei dir?
Ich glaube, kommen wieder zusammen. Ich habe gestimmt für sollen nicht zusammenkommen, weil ich persönliche Erfahrung komme nicht mehr mit dem Ex zusammen.
Bei uns
auf jeden Fall die Minderheit und das ist auch wohl fast immer so, dass sich das Publikum das so wünscht.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht, währenddessen ich dachte so, ach, da stimmen doch die meisten für, sollen wieder zusammenkommen.
Ja.
Weil die meisten sind Sucker für ein Happy End, ich ja auch.
Na klar.
Auch
das ist voll okay. Also ich glaube, ich war nur schon in diesem Modus, oh, jetzt haben wir das Stück nicht gefallen, jetzt wollen alle auch noch so ein Happy End. Kacke, so ein bisschen Abwehrhaltung hatte ich da schon. Mein Stuhl gab es auch nicht, das war ganz witzig. Ich habe eine Karte gekauft für einen Sitzplatz, den es nicht im Theater gab, stand aber auf meinem Ticket und dann haben sie an eine Stelle einen Stuhl hingestellt und meinten, das ist er jetzt. Nicht so, ja, das ist ja auch super. Naja.
Ich habe damals 54 Punkte gegeben. Wäre das in meinem von 110 möglichen? Mhm. Dementsprechend sehr, sehr mittelfeldig. Wäre das Teil meiner Bewertung von den Stücken, die ich gesehen habe in diesem Jahr, wäre das auch sehr weit unten gewesen. Nicht das Schlechteste. Es gibt noch drei, die schlechter waren in meiner Bewertung. Aber es wäre auch im roten Bereich gewesen. Ja, ich fand es einfach sehr mittelmäßig, so in allem. Es waren mittelmäßige Songs, es war eine mittelmäßige Handlung, es war eine mittelmäßige Performance.
Ja. Ich bin da bei dir. Und das Schmidtchen, die fangen auch immer zu spät an, weil da am Anfang noch so viele Getränke verkauft werden. Und das mögen manche totalen Charme an dem Theater. Und ich verstehe das auch. Das ist so, man hat einen lustigen Abend, isst, trinkt was und dann spielen die da auch noch Musical. Aber ich will ins Theater gehen und dann geht der Vorhang auf und alles wird dunkel. Also es ist einfach nicht meine Art von Theater. Ich habe auch letztes Jahr die heiße Ecke voll durch den Kakao gezogen. Das hat mir auch gar nicht getaugt. Das ist, glaube ich, einfach nicht mein Schlag, obwohl der seine Berechtigung hat und ich das verstehe, dass die Leute das total genießen.
Ich glaube, wir beide, also kommt heiße Ecke noch in deiner Liste? Nee, ne? Mm-mm. Heiße Ecke, da sind wir beide aber auch nicht Zielgruppe.
Absolut nicht. Ja, wobei meine Cousine ist gleich halt wie ich, die hat es gefeiert.
Ja, ich meine auch nicht unser Alter, sondern ich meine die Tatsache, dass wir Musical-Fans sind.
Ja,
genau. Also heiße Ecke ist ja eher was, das, was ich Leuten empfehlen würde, die einen spaßigen Abend in Hamburg haben wollen, so, aber jetzt keine Musical-Erfahrung haben in dem Bereich. Die würde ich woanders hinschicken.
Ja.
Ne, wenn einer sagt, Max, kannst du mir ein geiles Musical empfehlen? Da würde ich nicht heiße Ecke sagen.
Absolut.
Aber wenn jetzt, keine Ahnung, jemand, der keine Ahnung von Musicals hat, sagt, oh, heute Abend würde ich gerne mal weggehen und irgendwie was Schönes erleben, hast du da eine Empfehlung? Dann würde ich sagen, ja, du kannst eine Hafenrundfahrt machen, du kannst ins Kino gehen und du kannst dir heiße Ecke angucken.
Ja, oder ich glaube auch für generationsübergreifende Abende, ne? Oma, Eltern und Enkel oder so, finde ich, sind dann immer die weniger anspruchsvollen Stücke ganz gut, weil da jeder was findet.
Wobei, es gibt eine kleine Sache bei heiße Ecke, die ich wirklich charmant finde. Und zwar haben die ja, ich glaube, es ist der Opener des zweiten Akts, wo diese ganzen Musical-Darsteller darüber singen, welche Rolle sie mal spielen wollen. Und dann ist dieser Song ein Mashup aus verschiedenen Musical-Themes.
Das erinnere ich nicht mehr.
Warte, ich...
Also ich glaub dir das wohl.
Ich habe doch hier mein Archiv. Moment. A, B, C, D, E, F, G. Herr, Hairspray, Hamilton, Heather, Sedwig, heiße Ecke. Der Song heißt Irgendwann.
Schön.
Und das wird halt einfach immer mehr. Und dann singt eine die ganze Zeit Starlight Express, Starlight Express. Und die zweite singt da drüber Mondschein und dann und so weiter.
Ah, ja.
Und am Ende kommt auf jeden Fall immer eine Anspielung auf ein Musical, das aktuell in Hamburg läuft. Mit
Ja,
zum Beispiel auf dem offiziellen Album von heiße Ecke, da singt sie dann ganz am Ende, ich glaube, Phantom, der Oper mit drüber. So. Und jetzt, als ich es gesehen habe das letzte Mal, wann war das? Das war heiße Ecke, das ist auch gar nicht so lange her gefühlt. Anscheinend doch.
Also ich habe es gesehen, als Hamilton lief. Und ich weiß noch, dass am Anfang sind auch so Touris auf der Ripperbahn halt dargestellt und die kommen dann gerade vom Operettenhaus nach Hause und laufen halt an dieser Würstchenbude da vorbei. Die hatten dann den Hamilton-Merch.
Dezember 23, also knapp verpasst, da habe ich es
tatsächlich
gesehen. Und da war dann halt eine Frozen-Anspielung am Ende mit.
Ach so, okay.
Nur das ist so ein kleines Detail.
Das ist auch süß und ist auch schön gemacht. Ist einfach nicht meins. Das ist fein.
Aber jetzt sind wir sowieso abgehört.
Aber ich möchte jetzt wissen, was dein letztes ist. Ich bin schon ganz neugierig.
Willst du es wirklich wissen?
Es ist das Murmeltier?
Nee, das ist für mich, und da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen.
Oh, es ist Lizard Boy.
Das für mich schlechteste Stück war Lizard Boy.
Ja, wie schön, dass wir diese Folge heute haben.
Okay, ich schlage vor, dass wir die Lizardboy-Diskussion ans Ende stellen, wenn wir deinen Rang gehört haben. Davon, das wird bei dir wahrscheinlich sehr weit oben sein.
Ist es weiter oben als hinten.
als Spoiler schon mal, genau. Also ich erzähle mal so ein bisschen meine Perspektive auf Lizard Boy, das, was ich da gesehen habe. Also, ich habe Lizard Boy mit meinem Kumpel Malte, liebe Grüße an dieser Stelle, zusammen im English Theater in Hamburg geguckt, am 22.06. diesen Jahres. Das heißt, es war eine englischsprachige Produktion. Es ist ein Drei-Mann-Stück. Und ich fange mit dem Guten an. Diese drei Personen haben da viel rausgeholt. Also die haben sehr charmant gespielt, die haben die Instrumente selber gespielt auf der Bühne.
Jede Person spielt da mindestens drei Instrumente auf der Bühne, glaube ich.
Genau, sowas finde ich ja persönlich sehr geil, wenn mega sowas geil passiert. In der nächsten Folge, die wir aufnehmen, wenn wir über London, über unsere West End-Erfahrung sprechen, habe ich da auch nochmal ein paar schöne Anekdoten an die Stelle. Stichwort
Benjamin Button,
genau. Mhm. Genau, also die haben schöne Stimmen gehabt, die haben schön gut gespielt. Genau, das war es auch schon mit dem Positiven. So, für mich, das war die absurdeste Kackhandlung.
Absurd, ja? Kack, nein.
Die ich je gesehen habe. Aber vielleicht kurz für euch, die ihr zuhört, als Hintergrundinfo. Als Jana und ich Wicked geschaut haben im Kino, da haben wir kurz darüber gesprochen. Und da hat sie angefangen auszuholen, wie viele tiefe Ebenen die Handlung hat und was da alles dahinter steckt und wie man das interpretieren kann und so. Das sind alles Sachen, die wird sie bestimmt später auch noch in dieser Folge uns erzählen. Ich habe davon nichts gemerkt beim Stück gucken. Es ging ja relativ belanglos los. Da war halt ein kleiner schwuler Typ, der alleine in so einem Apartment wohnt. Und das Besondere an ihm ist, dass er halt so Schuppen hat. Darum Lizard Boy, ja, weil er halt wie eine Echse irgendwie aussieht. Das wird nicht näher erklärt, warum das so ist erstmal, sondern er hat das halt einfach so. Und in dieser Stadt, in der er wohnt, da gibt es aber einmal im Jahr, wie hieß es denn, Drachenfest oder
Monsterfest.
So? Monsterfest, genau. Das ist so eine Art Halloween, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und da verkleiden sich halt alle. Und da freut er sich jedes Jahr drauf, weil da traut er sich rauszugehen, weil er da halt nicht dumm angemacht wird von anderen Leuten, sondern da sieht er halt aus wie die anderen. So. Und dann hat er so eine Dating-App und da trifft er, da verabredet er sich mit einem anderen Typen. Und es ist schon eine Weile her, halbes Jahr ist das schon her. Was war denn dann? Dann
wird's irgendwie stellt er halt fest, dass er so aussieht und dann gehen sie auf dieses Monsterfest. Da singt auch eine Künstlerin, Siren heißt sie. Und Trevor, so heißt der Lizard Boy, der hatte schon von ihr geträumt und so eine Vorsehung von ihr. Und dann entspinnt sich so eine, eigentlich finde ich, eine klassische Superheldengeschichte. Im Sinne von, sie stellt sich dann relativ bald als die Böse raus und er als der Gute. Die haben irgendwie so magische Kräfte. Er wusste davon gar nichts, weil sie nämlich als Kind von einem Drachen angegriffen wurden.
Das musst du anders erzählen.
Also du merkst schon, ich liebe die Geschichte so. Ich erzähle es ganz aufrichtig.
Den kompletten ersten Akt und auch die zweite Hälfte des zweiten Akts ungefähr so, denkst du halt, okay, wir gucken hier gerade eine Love Story.
Ja, hast du recht.
Genau, also ich saß da drin und dachte, okay, ja, ich gucke mir halt jetzt eine Schwulengeschichte an, so ungefähr. Das war so mein Eindruck während des ersten Akts. War ganz süß, war okay. Und plötzlich, also nee, mittendrin hatte schon diese prophetischen Träume. Wieso hat er jetzt prophetische Träume? Und dann im zweiten Akt, plötzlich stellt sich raus, okay, er ist eigentlich, ich habe es verdrängt, war er ein Drache oder ein Sohn eines Drachen oder irgendwas?
Nein, also der hat einfach, dieser Drache kam mal auf die Erde und er wurde halt von dem Blut des Drachen getroffen und Siren auch, das Mädel mit ihm, die waren halt Kinder, als das passierte. Naja, sorry, also ich verstehe, dass die Geschichte absurd ist, aber Spider-Man wird von der Spinne gebissen und hat dann Superkräfte und in diesem Stück trifft ihn Drachenblut und er hat dann Superkräfte. Ich sehe da wirklich nichts Absurderes dran als an jeder anderen Supermenschen-Geschichte.
Ich glaube, das für mich Absurde ist, dass bei jeder anderen Superhelden-Geschichte du mit der Erwartungshaltung reingehst, du guckst, es ist eine Superhelden-Geschichte.
Ja.
Und hier war es halt dieses, es war einfach so, also in meiner Wahrnehmung war es so aus heiterem Himmel, War so plötzlich so, was passiert denn hier? Was passiert jetzt?
Das erinnere ich auch beim ersten Mal gucken, dass ich das überraschend fand, dass es noch so extrem wird. Er kriegt dann, also ich glaube, wir können das spoilern, das Stück kommt nie wieder nach Deutschland, leider. Er kriegt dann auch Flügel und besiegt natürlich am Ende Siren.
Superkräfte, aber auch mit, ne? So die machtmäßig benutzt er dann.
Stimmt, er kann Dinge bewegen und sie kann aber auch unsichtbar sein und Menschen so einnehmen und dann hat sie den Körper von Travis' Freund und kann dann ihn so bewegen und er weiß dann nicht, wer von welche Person ist jetzt eigentlich, wer in welchem Körper steckt. Ja, ich finde es aber.
Wenn wir bei deiner Liste, bei dem Stück sind, erklär mal, warum du es so geil fandest. Ich saß da, ich weiß das noch ganz genau, mit offenem Mund, aber auch die Leute um mich herum und ich habe so umgeguckt, so. Ist this for real? Und die anderen Leute um mich herum so, I believe so, I don't know. So, und Malte saß auch neben mir. Was gucken wir hier gerade, ja? Also, es ist halt, ich muss mal kurz gucken, was für eine Notiz ich mir gemacht habe.
Also, ich kann vielleicht so viel sagen, beim ersten Mal ging es mir eh nicht. Ich dachte, wow, crazy story für ein Musical. Gerade weil es mit super wenig Budget inszeniert ist, ne? Diese Superkräfte sind jetzt nicht, dass da 1000 Lichteffekte und so sind, da war eine Leinwand und einmal wurde was an so einer Schnur vorbeigezogen und that's it. Der Rest war durch Schauspiel gelöst. Aber ich wusste schon beim ersten Mal, das ist eine Metapher. Ich weiß nur noch nicht wofür. Und dann habe ich mich damit sehr auseinandergesetzt, das Cast, weil mir die Musik einfach wahnsinnig taugt, viel gehört. Mhm. War beim zweiten Mal da mit einer Freundin, für die das sehr gut auf ihre Lebenssituation gepasst hat. Und wir haben das relativ bald währenddessen so ein bisschen getuschelt und gecheckt, wie wir es interpretieren könnten. Das steht natürlich jeder Zuschauerin frei. Und ab dann haben wir 2 Stunden durchgeheult, weil alles passte und es so uns abgeholt hat und so offenbart hat. Und dann wusste ich, wie es gemeint ist, zumindest wie ich es verstehen kann. Und dann war ich noch ein drittes Mal drin.
Ich verstehe. Also ich habe gerade mal die Notiz rausgesucht. Ich hatte mir damals aufgeschrieben, darstellerisch wurde aus dem Drei-Mann-Stück das Beste rausgeholt, was ging. Aber die Handlung über Drachen ist von einem 15-Jährigen geschrieben worden. Das war meine Notiz, die ich mir damals gemacht hatte. Ja, spannend.
Also das ist übrigens auch noch, ich muss es natürlich sehr in Schutz nehmen. Don't come at me.
Ja, natürlich.
Es ist noch im Workshop, das Stück. Also es wurde, glaube ich, vorher nur 2-mal aufgeführt. Das war jetzt dann auch die EU-Premiere. Und jetzt spielt es gerade in Amerika hat noch gespielt. Und es wird immer wieder verändert. Die haben noch neue Songs geschrieben, die Handlung etwas abgewandelt. Also es ist noch nicht das finale Stück, die arbeiten da noch dran.
Das ist interessant zu wissen, das wusste ich gar nicht.
Und in Deutschland war auch das erste Mal, dass Siren das Cello gespielt hat. Das wird sonst immer von Trevor gespielt. Das Cello ist so ein bisschen das Signature-Instrument auch von dem Komponisten und Autoren. Der spielt nämlich auch Trevor selber in den USA. Aber in Deutschland, die haben für diese Cast niemanden gefunden, der Trevor spielen kann und Cello spielen kann. Und dann haben sie sich entschieden, eine Frau, also Siren, zu casten. Und sie hat ihn dann immer begleitet. Gibt ihm natürlich auch nochmal einen ganz anderen Twist. Man kann ja auch in jedes Instrument dann, wer das spielt und wieso.
Ist Siren eigentlich gar keine Frau?
Doch, ist eine Frau, aber sie spielt das Cello nicht.
Ach so, okay.
So meinte ich.
Ja, witzig. Aber das finde ich ja, das ist ja so schön dran, wenn man so einen Podcast macht, dass man da auch mal unterschiedliche Meinungen hat.
Absolut, ja.
Mit drin. Und
ich kann das auch nachvollziehen, aber bei mir war es einfach eine 11 von 10.
Da bin ich
mega gespannt. Und es ist nicht mein Platz 1, das sei schon mal gesagt.
Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hier hört und das Stück gesehen habt, da würde mich jetzt natürlich mal mega interessieren. Weil ich glaube, es gibt relativ wenig Leute gibt, die das Stück okay finden. Ich vermute mal, die meisten Leute werden sich in eins dieser beiden Lager einkategorisieren. So, und da würde mich mal ganz interessieren, ob ihr das auch richtig, richtig geil fandet oder richtig, richtig kacke.
Es gibt auch ein wunderschönes Cast-Recording, wer mal reinhören möchte.
Wie gesagt, die Songs sind übrigens, also das sollte ich vielleicht noch erwähnen, der Fan ist selber, die Songs sind schön. Mhm. Das sind schöne Lieder.
Und auch da bin ich einfach so, wie die heiße Ecke gar nichts für mich ist. Ich liebe akustische Sets, ne? Eine Gitarre, ein bisschen Percussion und los, das ist für mich die schönste Musikklangfarbe. Und dann stehen die auf der Bühne und machen das 3 Stunden lang und dann noch ein kleines Cello dazu und vielleicht ein Glockenspiel. Das war einfach dahingehend auch schon so wunderschön für mich.
Was ist dein nächstes Stück?
Und mein nächstes Stück, das haben wir zusammen gesehen, Max. Es ist leider das Murmeltier geworden.
Ah ja.
Also täglich grüßt das Murmeltier die Tour aus Theater für Niedersachsen. Wir haben sie in Neumünster in der Stadthalle gesehen.
Mhm.
Und ich hatte, also was ein bisschen schade ist, ich hatte wahnsinnig hohe Erwartungen, weil ich das am Broadway damals natürlich nicht gesehen habe, aber sehr in der Community wurde es sehr abgefeiert. Deswegen dachte ich, das ist bestimmt mega cool. Ich habe ein Bootleg gesehen, ich habe die CD viel gehört, ich verbinde viel mit dieser, weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Hauptrolle, diese Wetterreporterin da. If I Had My Time Again finde ich so schön.
Oh, eine meiner
Nancy finde ich so schön. Und an diesem Abend hat es mich irgendwie emotional überhaupt nicht gepackt. Und ich saß da drin und dachte, gib mir doch was, dass ich euch abfeiern kann. Wir haben das gut gespielt. Gerade schauspielerisch fand ich es schon gut. Es waren natürlich auch deutlich weniger Effekte als im Original. Aber es ist auch fein, weil es nicht geht. Reduziertes Bühnenbild. Und dann kam so ein, ja, kam halt eins zum anderen. Und dann dachte ich, also mit der Erwartungshaltung und mit dem, was ich weiß, was, glaube ich, möglich wäre, war es mir dann zu wenig.
Ich gehe da ziemlich doll mit. Also ist bei mir, ich habe ja 14 Stück gesehen, ist bei mir auf Platz 12 von 14. Mhm. Also auf vorletzter Platz. Hat eine Objektivwertung von 49 und eine Subjektivwertung von 51 bei mir bekommen. Also ich habe schlechter bewertet als Heiße Ecke. Ja, ich... Also meine Notiz, die ich mir gemacht hatte, war starke Schwächen im Buch und unglaubwürdige Figurenentwicklung, aber lustige Ideen und Happy End. If I Had My Time Today, Banger Song.
Banger.
Das war auch der einzige Song, den ich vorher kannte. Ich kannte das Album vorher nicht, bevor wir Groundhog Day gesehen haben. Nur diesen Song und den finde ich geil.
Ich finde den auch geil. Der ist auch eigentlich recht tiefgründig. Ne? Also ich meine, das ist auch, glaube ich, das, warum diese Geschichte erzählt wird. Dieser Mensch hat immer wieder die Chance, den Tag zu erleben und besser zu machen. Und das, dieses Glück, sage ich mal, eigentlich ist es ein Privileg, hat niemand von uns. Wir haben genau einmal die Chance zu leben, jeden Tag einmal. Hm. Und dieser Typ braucht so lange, um es zu verstehen, was für ein Geschenk das ist, dass es eben so ist und was, ne, welche Chancen er hat, sich selbst zu verbessern. Und das ist auch die Moral der Geschichte. Erst als er sich irgendwie vom Arschloch wegentwickelt, darf er weiterleben. Und darüber geht ja dieser Song, dass sie sagt, oh, if I had my time again, I would do it all the same. Well, maybe I would make a couple of changes. Und dann geht das so los. Ne? Und ich finde, das ist eine wunderschöne Botschaft in dem Stück, dass man einmal innehält und sagt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich habe dieses eine Chance. Und ich kann nichts revidieren, was ich tue. Und was, welcher Mensch möchte ich sein? Was möchte ich hinterlassen? Welchen Einfluss habe ich auch auf andere Menschen? Ne? Er sieht ja immer, wenn er sich anders verhält, verläuft dieser Tag anders. Mhm. Und das zeigt einem so wunderschön, ja, wie Interaktion einfach, wie wichtig das ist für alle Menschen, die beteiligt sind. Und das finde ich also erzählenswert.
Die Message ist ganz, ganz fantastisch. Mein großes Problem, das ich hatte, war, also gut, ne, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben halt eine, es war keine AAA-Produktion, ja, es war auch keine Amateurproduktion, ja. es war
eine kleine Tour.
Eine kleine deutsche Tourproduktion. So. Aber ich fand sie allgemein ein bisschen lieblos. Ich will es dem Regisseur nichts unterstellen. Wer war denn der Regisseur? Jens Dariusz, kenne ich gar nicht. Ich will dem nichts unterstellen, aber ich gucke ja ganz oft auch auf der Regiebrille auf Stücke. Mhm. Und es wirkte für mich so, als ob der Regisseur jetzt dem die Message nicht so wichtig ist. Mhm. Sondern es wäre so ein bisschen so abgearbeitet. So, jetzt muss ich dieses Stück machen. Okay, so ein bisschen wirkte das auf mich als Zuschauer. Insbesondere, und das rechne ich ihm tatsächlich negativ an, die Figurenentwicklung war für mich unglaubwürdig. So, ich habe es die Broadway-Fassung nicht gesehen, sondern nur mittlerweile gehört. Ich weiß nicht, ob es da nachvollziehbar ist, aber hier für euch einmal zur Info, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. In der Pause stand ich da mit Jana und noch ein paar Freunden, die mitgekommen sind. Und ich habe gesagt, okay, wir haben hier das größte Arschloch, das man sich vorstellen kann. Wie wollen die im zweiten Akt denn daraus jetzt einen Redemption-Arc bauen? Weil, er ist einfach nur scheiße.
Er ist wirklich fies am Anfang.
Er ist einfach nur scheiße. Und im zweiten Akt geht es dann aber plötzlich ganz schnell.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich das auch, dass das war auf einmal so ein Schalter umgelegt und dann war er nett. Oder wie auch immer, hat es sich um sie bemüht. Und ich hätte auch einen höheren Spannungsbogen oder einen Wandlungsbogen, wie auch immer man das sagen will, gut gefunden. Und vielleicht auch ein Auslöser, wieso er das macht.
Und ebenfalls, was ich nicht, das finde ich aber im Stück selber nicht gut, das, also das liegt nicht am Regisseur in diesem Fall, sondern am Buch. Dafür, dass die Message so schön ist, finde ich die Motivation, also die einzige Motivation, die er ja 90% des Stückes hat, ist, dass er sie flachlegen will. So, weil er ja alle...
Oh ja, schön, dass du es ansprichst.
Ne, also er hat ja, wenn ich das richtig, es wird so nicht gesagt, glaube ich, aber es wird impliziert, dass er ja mit jeder einzelnen Frau in dieser Stadt Sex hatte in der Zwischenzeit, ja. außer mit ihr. Ja. So, und das macht ihn so ein bisschen fertig. Da gab es auch zwar eine ganz lustige Szene, wo er es mal wieder nicht schafft und dann ist er so ein bisschen am Ausrasten, aber das ist ja eigentlich seine Motivation zu merken, okay, ich brauche einfach nur hier eine andere Strategie, um mir diese eine, die mir bisher widerstanden ist, klar zu machen, so für mich. Und
also ich finde es noch okay, wenn das der Auslöser ist und dass er dann durch sie gewandelt wird, aber du hast recht, wir sehen dann keine ändernde Motivation dahinter. Also nicht so, genau. Ach, jetzt merke ich, Frauen können mehr sein als ein Sexobjekt. Das hat er wohl, weil er, ich glaube, mal dann mit ihr zusammenkommt oder zumindest eher was Romantisches entwickelt als was rein, weiß ich nicht, Physisches. Aber ich bin da voll bei dir, das war ein bisschen wenig hervorgehoben.
Ja, und darum insgesamt ist es bei mir relativ weit unten im Bereich angesiedelt. So,
was cool war, ist dieses Murmeltier, ne? Also sie hatten dann so ein Murmeltier auf der Bühne.
Das war ganz süß.
So eine Handpuppe und die hat schon ganz gut gewirkt, fand ich. Das war die sehr hat gut
gewirkt. Auch dieser Gag mit dem, immer wenn er aufwacht, dann hast du ja diesen selben Radio-Moderatoren-Duo, das da anfängt zu sprechen, das war schon lustig. Ich habe mittlerweile auch ein paar Videos gesehen von der Broadway-Fassung und was halt hier leider komplett auch gefehlt hat, und das ist inszenatorisch und das kann man auch mit wenig Budget lösen, kann mir keiner sagen, dass das nicht ging, ist, dass er halt in der Broadway-Fassung immer wieder ist es für den Zuschauer überraschend, dass er wieder im Bett aufwacht, weil du ihn unmittelbar vorher woanders auf der Bühne gesehen hast.
Und er stirbt auch oft, er versucht ja ganz oft, sich so zu suizidieren und dann schmeißt er sich vors Auto, wird überfahren und es ist nicht mal ein Szenenwechsel, es geht nur ein Licht an und er liegt da im Bett. Also es wird ganz viel mit Bodydoublen gearbeitet.
Ja.
Und das macht das natürlich noch etwas witziger, charmanter, eindrücklicher, hebt es auf jeden Fall deutlich nochmal auf ein anderes Niveau.
Genau, und hier haben wir es halt die ganze Zeit so im Halbdunkel gesehen, wie er da hingelatscht ist, sich die Hose ausgezogen hat und sich wieder ins selber zugedeckt hat. So. Und das hat halt, ja.
Der Schauspieler war dahingehend schon echt ausgelastet, ne? Hut ab vor dem.
Ja, der hat sich bestimmt... Ja, vielleicht 6-7 Mal oder so hat er sich wieder neu anziehen müssen.
Ja.
Ja, aber ja.
Ich bin froh, es gesehen zu haben, weil ich es mir so gewünscht habe.
Ich mir auch.
So.
Und ich bereue es auch nicht.
Nee.
Aber
ich würde es gerne nochmal in einer anderen Inszenierung sehen.
Ja, da wäre ich dabei. In einer hochwertigen Produktion würde ich mir das Stück gerne nochmal angucken.
Ich glaube, das ist auch gut was für so Musical-Vereine. Also wir sind ja beide Mitglied in diversen solchen Companies. Ich glaube, das ist was, ne? Du hast verschiedene Altersgruppen, kannst da viele Nebenrollen auch besetzen. Ich wünsche mir, dass das eigentlich in die Vereine und so in die wirklich kleinen Gruppen, wer auch immer Bock drauf hat. Das kannst du zu 5 spielen, das kannst du aber auch zu 30 spielen. Da sehe ich das Stück eigentlich, die Zukunft.
Erzähl doch mal das Nächste auf deiner Liste. Und während du das tust, gucke ich so mit einem Auge rechts mal, ob es die Rechte gibt für Groundhog Day.
Mein nächstes Musical war letztes Jahr auf meinem Platz 2. Jetzt habe ich eine neue Inszenierung gesehen, die mich nicht so abgeholt hat. Und zwar natürlich Blond habe ich in Dresden in einem Open-Air-Theater gesehen. Am Elbschloss heißt es oder Elbgauschloss oder so.
Professionelle Produktion?
Professionelle Produktion, aber ich habe dann irgendwie auch, glaube ich, gelesen, dass ein paar der Ensemblemitglieder aus einem Verein sind oder Laien. Also die hatten, witzig, die Darstellerin, die Jana bei Jana und Janis gespielt hat, die hat dort Margot gespielt. Also die Hauptcharaktere waren schon professionell besetzt. Das war aber dann, also das Erste, was mich irgendwie gestört hat, ist, weil es dann eben, vielleicht waren das, weiß ich gar nicht, 8 Professionelle und 8 weiß ich nicht, Amateure oder in der Ausbildung, ich weiß es nicht genau mehr. Dadurch haben dann diese acht Professionellen alle Nebenrollen gespielt. Also der Warner hat den UPS-Guy gespielt und den Richter. Und die Margot hat noch die Anwältin und die so gespielt. Ne? Also diese ganzen kleinen Rollen wurden, die haben so viel gemacht und mussten ständig wechseln. Und ich dachte noch so, Herr, ihr habt doch noch ein ganzes Ensemble, wieso spielen die denn keine Rollen? Das fand ich ein bisschen...
Warum haben die das gemacht, weißt du das?
Naja, ich schätze mal, dass die Regisseurin gesagt hat, die Professionellen spielen die Solo-Sachen und das sind halt diese und das Ensemble, die haben das Einzige, wo die mal singen durften, war in diesem Welcome to Harvard, da haben die dann auch mal ihre Charaktere kurz gesungen.
Okay.
Und das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, war so das Inszenierungskonzept. Es war sehr an Barbie angelehnt, aber wir sind schon ein Jahr nach Barbie, ne? Barbie war 23 und 24 haben sie es aufgeführt. Also das geht so weit, dass sie, als sie da am Anfang ihr Verlobungskleid sucht, hatten sie so Verpackungen, wo so pinke Kleiderbügel drin sind und das sah aus wie ein Barbie-Karton. Du konntest es so rausnehmen und es war halt so eingepackt wie eine Barbie. Und dann hat sie so ihre Kostüme angezogen, als wäre sie eine Barbie in so einer Schachtel. Mhm. Und das Thema ist dann aber nie wieder aufgegriffen worden. Es waren dann zwischendurch noch alle Requisiten so ganz pink, als wären das auch so Barbie-Gläser, wie eben auch in diesem Barbie-Film. Kann ich verstehen noch, aber ich finde, damit wurde sie sehr dünnschichtig auf einmal, die Elle. Und dann wurde die Elle noch ganz, die wurde als Blondine interpretiert, aber nicht so, wie Reese Witherspoon sie dargestellt hat, als dummes Blondchen, die auf ihr Äußeres achtet, beziehungsweise eigentlich schon, aber ich habe sie verglichen mit Daniela Katzenberger. Also sie hatte Platinum Blond Hair bis an den Hintern lang, so eine ganz weißblonde Perücke und so ein Cap auf und sie war so sehr tussig unterwegs und so eine, ich meine das nicht abwenden, aber so eine RTL-2-Blondine, weißt du, wie ich meine? So eher
so ein bisschen Asi?
Ja, vielleicht auch so ein bisschen, ja.
Okay.
Und das ist für mich Reese Witherspoon eigentlich nie gewesen, die oder die Elle, die wir auch vom Pro-Shot kennen. Und aus London habe ich es auch gesehen. Sondern die war immer aufrichtig und clever von Anfang an eigentlich. Nur einfach sehr verliebt. Und ja, mir hat die Interpretation einfach nicht gefallen.
Wie hat sie sich entwickelt?
Ja, der Story-Arc ist gleich. Ich habe es jetzt nicht so unfassbar stark wahrgenommen, auch weil ich die Chemie zwischen Emmett und ihr nicht unfassbar stark fand. Also was positiv war, das möchte ich auch hervorheben, ist diese Location. Also an diesem Ort würde ich mir immer wieder was anschauen. Das ist, hinter dir läuft die Elbe, ein Fluss, und dann bist du an einer Wiese und da steht ein altes Schloss. Es sieht fast schon aus wie eine Ruine, also ist nicht super instand. Und da ist vorne dran die Bühne und die kommen auch aus den Fenstern raus und aus dem Haupteingang des Schlosses. Das ist dann die Bühne. Und das war schon, ich sitze da im Gras und kannst ein Weinchen trinken. Lauer Sommerabend. Das war wunderschön. In der Mitte vom Publikum war noch eine kleine Bühne, die ist dann immer wieder über die Wiese gelaufen auf so ein Podest, was in der Mitte stand. Da war der Friseursalon zum Beispiel von Paulette. Die war auch richtig stark, die Paulette da. Ja.
Aber das, was du beschreibst, ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz schöne, ein schönes Beispiel für eine Frage, die mir als, ich nenne es mal Musical-Enthusiasten, so oft gestellt wird, ne, wenn ich sage, oh, ich gucke mir jetzt das und das Stück an und dann fragt zum Beispiel meine Mutter, aber das hast du doch
schon gesehen.
Genau, das hast du doch schon gesehen.
Ja, so. Absolut.
Und das ist immer, ne, gerade für Leute, die nicht so viele Musicals gucken, es macht ganz, ganz, ganz viel Spaß, dasselbe Musical in verschiedenen Besetzungen zu sehen, in verschiedenen Inszenierungen zu sehen, in verschiedenen Sprachen zu sehen und so weiter. Ja. Weil es jedes Mal eine vollkommen andere Erfahrung ist.
Ja. Voll. Also wie gesagt, letztes Jahr habe ich im First Stage oder vorletztes Jahr dann im First Stage gesehen und habe mich so gefreut, das habe ich zum ersten Mal da auf Deutsch gesehen und das war auch Platz 2, glaube ich, bei mir letztes Jahr und jetzt ist das gleiche Stück Platz 3 von hinten, ne?
So krass kann es abweichen.
Da spielt auch wieder die Erwartungshaltung mit, das muss ich auch beim Murmeltier ja anmerken, dass wenn du viel erwartest, dann wirst du schneller enttäuscht, dann rutscht es bei mir auch schnell nach unten. Und na, ich bin extra nach Dresden gefahren. Das ist nicht weit, ne? Musst einen Zug buchen, ein Hotel buchen. Und dann bin ich schneller enttäuscht. Das ist
natürlich Bias. Das Ding ist, wenn du Regie machst für ein Musical, dann musst du ja damit rechnen, dass dein Publikum diese Erwartungshaltung hat, je nachdem, welches Stück du halt gerade spielst.
Ja, ich meine, es gibt davon Bro-Shot, den kennen wir alle. Das hat schon in Wien gespielt auf Deutsch, das hat in London gespielt. Das können zumindest so Fans wie ich, wir kennen das. So. Okay. Was kommt bei dir als nächstes auf deiner Liste?
Das nächste.
Wir schnacken schon wieder fast eine Stunde. Wir müssen das Tempo anziehen.
Okay, das nächste auf meiner Liste, und es tut mir wirklich leid, weil dass das auf meiner Liste steht, weil ein ganz lieber Freund von mir da mitspielt. Und darum tut mir das leid, dass das so weit unten steht. Aber das ist tatsächlich Abenteuerland.
Boah, das war bei mir letztes Jahr auch sehr weit unten.
Im Kapitoltheater in Düsseldorf habe ich im Februar letzten Jahres da gesehen. Ist ein Jukebox-Musical mit den Songs von Pur. Falls dieser liebe Freund von mir gerade zuhört, ihr wart alle toll. Ne? Das ist nicht, nicht mein Problem. Aber es war halt einfach ein bisschen wie bei Jan und Jan, das war sehr, sehr meh.
Also ich finde die Geschichte, das wirkte wie so eine ZDF-Samstagabend-Film. Man hat eine Familie, Vater, Mutter, Kind, dann gibt es noch eine Oma, dann ist da ein bisschen aufwirbeln. Die Tochter will sich natürlich gleich umbringen, weil es ihr irgendwie schlecht geht. Einer ist schwul, Friede, Freude, Eierkuchen am Ende, fertig. Es war wirklich wie ein Traumschiff. Ja. Mit der Musik von Pur ohne Wasser.
Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin ja generell kein Fan von Jukebox-Musicals.
Mhm.
Es gibt Ausnahmen. Es gibt Musicals, die machen das sehr gut. Eine dieser Ausnahmen haben wir garantiert beide noch in der Liste heute.
Mhm. Fängst mit und an?
Ja. aber die meisten Jukebox-Musicals kann ich nicht ausstehen. Aus dem ganz simplen Grund, weil die Geschichten, die darum gesponnen werden, in der Regel so krass konstruiert sind,
ja,
dass man es merkt.
Bestes Beispiel bei Abenteuerland, da setzen sie sich auf so eine Parkbank und dann steht da P-U-R, Petra und ich weiß gar nicht mehr, wie hieß, Reinhold oder so. Das sind doch wir. Und dann hatten sie halt das Pur-Logo in diese Bank eingeritzt, wo ich so denke, oh Leute, da hatte ich überall Gänsehaut, weil ich es so cringe fand. Aber also 99% der Zuschauenden, also ausgeschlossen mich und meine Freundin, fanden es mega geil. Aber halt primär wegen der Musik, ne?
Die haben es auch richtig abgefeiert. Ich bin jetzt überhaupt kein Pur-Fan. Ich kenne einen einzigen Song nur von denen. Ich kenne nur Abenteuerland, also den Song.
Ach was.
Sonst kannte ich kein einziges Lied. Darum habe ich hier in meine Notizen, ne? Ich mache ihm immer eine kleine Notiz. Da habe ich nur reingeschrieben, sehr meh. Pur-Fans können 20 Punkte addieren.
Ja, also das Ding ist, ich bin Pur-Fan. Und bin auch deswegen, ich dachte mir schon, dass mir das vielleicht nicht gefällt, aber ich liebe die Musik. Dann kann man dem ja mal eine Chance geben. Und wir haben dann noch Rent in Dortmund angeschaut am gleichen Wochenende. Und ich, also das Witzige ist, Pur ist die Schülerband von dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin. Das heißt, ich bin mit den Kindern von Pur in den Schulchor gegangen und so, ne? Man kennt sich da bei uns, sie wohnen im gleichen Dorf und so. Und da wirst mit Pur groß und wir hatten die CDs im Keller, ne? Und ich mag die Musik. Ich kann die, wenn ich schlechte Laune höre, dann höre ich Lena oder Funkelperlen Augen und dann geht's mir richtig gut. Also, und weil, wenn sie diesen Tango hört, fange ich immer an zu weinen. Und dann singt diese Darstellerin oder diese Oma und Opa, die das in dem Stück, wenn sie diesen Tango hört, als schlechtes Duett. Und ich dachte, ihr könnt jetzt nicht den traurigsten Song auch noch verhunzen. Es war so, oh, so erzwungen. Natürlich singt dann die Oma das. Nein, das singt jemand über seine Oma und dann nicht die Oma. Also es ist eigentlich was, ich finde, es wäre nicht schwer gewesen, es etwas besser zu machen. Dieser Mr. X gibt gar keinen Sinn für mich.
Ja, stimmt. Vielleicht für euch kurz Erklärung. Oh. Da gibt es so einen Charakter, der halt, am Anfang dachte ich so, okay, das ist irgendwie der
Erzieher. Am Anfang war es geil. Das Opening dachte ich, nice. Und dann wird es
schlecht. Der sieht aus wie so ein Zauberer mit so einem silbernen Glitzer-Jackett und so. Aber ich habe nicht verstanden, was der sollte. Weißt du, was der sollte?
Also man könnte es so vielleicht so lesen, er ist so diese Hoffnung und das Schicksal. Der leitet ja auch manchmal, greift er ins Geschehen ein. Sowas vielleicht in die Richtung.
Finde ich richtig
Und ja, auch das kannst du, glaube ich, wesentlich besser machen. Die Idee ist ja nicht blöd, das Schicksal als Person darzustellen. Wie oft wird der Tod als Person dargestellt?
Kann man machen, wenn man es gut macht.
Absolut, deswegen möchte ich die Idee gar nicht runtermachen. Und der Schauspieler oder Darsteller bei uns hat auch richtig gut gesungen.
Die haben alle gut gesungen.
Es ging auch los mit diesem, komm mit ins Abenteuerland. Und ich so, oh, jetzt, vielleicht geht es ja um eine Fantasiegeschichte. Und ich dachte, die gehen durch diese, das sind so Bilderrahmen, die leuchten, wo die alle dahinter stehen. Ich dachte, so Narnia-mäßig, vielleicht geht es so los. Und das Abenteuerland ist irgendwas, was Verrücktes. Ja, und dann finden wir uns in einer Küche am Morgen wieder. Und es entspinnt sich so eine 0815-Handlung, wo ich dann dachte, hä, dieses
ich glaub, es waren so,
nichts
es
damit
waren so,
zu tun.
Ich glaube, es waren so drei parallele Pärchengeschichten. Ne? Einmal das junge Pärchen, wo sie irgendwie aus Versehen schwanger ist und dann weg will und dann doch nicht. Und dann kommen sie doch wieder zusammen. Und dann gibt es noch das erwachsene Pärchen, die verheiratet sind und sich streiten und dann doch wieder verlieben.
Ja.
Und dann gibt es noch die Alten, die ihre Jugendliebe wiederfinden. Und dann
und den natürlich gibt es noch den schwulen besten Freund von dem aus dem Pärchen. Und wie gesagt, dieses Mädchen, das da unter Essstörung leidet, glaube ich. Wie ausgemobbt wird, so, ja, es ist schade drum, es war wirklich schade drum und ich gönne diesem Stück auch den Erfolg, ich hätte mir nur einfach gewünscht, dass sie, ich glaube, einen anderen Autoren nehmen und eine andere Regie und dann wäre da, glaube ich, nochmal mehr draus geworden.
Ja, also ich würde pur Fans können das meiner Meinung nach gucken, das Stück, alle anderen,
sind die jetzt nicht auch fertig, also lang spielen die, glaube ich, nicht mehr.
Ja, ich glaube, die gehen weg jetzt.
Ja.
Was ist dein nächstes Stück?
Moving on. Als nächstes habe ich Rent aus dem First Stage. Das habe ich dieses Jahr da auch gesehen.
Das habe ich auch in meiner Liste. Geil.
Auch Rent war letztes Jahr bei mir sehr weit oben, die Dortmunder Inszenierung. Das war sehr stark und auch zum ersten Mal, dass ich Rent live gesehen habe. Und natürlich habe ich es damit verglichen. Und einige Darstellende waren nicht super stark. Ich weiß auch, dass das der Azubi-Jahrgang ist, aber es zählt für mich trotzdem schon als professionelles Stück. Und ein paar Inszenierungen fand ich auch sehr komisch. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Fand ich ein bisschen merkwürdig gewählt. Dann fand ich zwischendurch langatmig und das hatte ich nicht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Deswegen ist es bei mir eben das untere Mittelfeld so. Das Mittelfeld geht jetzt bei mir los.
Ja, bei mir ist es auch im Mittelfeld. Sie haben ein paar Sachen gekürzt. Das nervt mich.
Ich fand es langatmig.
Tatsächlich, die haben es geschafft, dass es langatmig ist und Sachen gekürzt haben. Gleichzeitig.
Hut ab.
Das muss man schaffen, genau. Und ich habe mir, das darf ich nicht laut sagen. Nee, ich wollte gerade was sagen, was... Nee, das sage ich nicht.
Sag das lieber nicht, okay.
Ich sage es lieber nicht. Aber mir ist auf jeden Fall, sagen wir so, im Nachgang... sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen, als ich das in meinem Geiste noch mal rekapituliert habe. Was auch darstellerisch nicht so stark war. So, klar, ist ein
Schüler. Also, wen ich da rausnehmen muss, ist Maureen und Joanne waren beide stark, sehr stark. Und diese Maureen, da habe ich gedacht, egal was jetzt noch kommt, dafür hat es sich gelohnt. Und das stimmt auch, diese Move With Me-Nummer. Alter, da bin ich vom Glauben abgefallen. Die hatte so ein starkes Niveau. Die hättest du sofort, hättest in Dortmund einsetzen können. Fein, wäre nicht aufgefallen.
Da habe ich gerade mal nachgeguckt, was ich mir aufgeschrieben habe. Das stimmt, die fand ich auch richtig gut. Und es gab eine Sache, kurz überlegen, ob ich das erzähle. Ja, ich erzähle das, komm. Die mich wirklich irritiert hat. Und zwar, es gab ja auch so ein paar sexy Choreos. So.
Die eine Szene habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß, welche du meinst.
Und da war eine Darstellerin, die, ich nenne es mal, in den sexy Choreos sehr enthusiastisch war.
Okay.
Und die eben auch immer ganz, ganz vorne war.
Ach nee, das ist mir nicht aufgefallen. War dir zu doll?
Die war nicht sexy.
Für dich nicht sexy, das ist ja subjektiv.
Ich wage zu behaupten, dass sie für die meisten Menschen objektiv auch nicht sexy war. Es mag Ausnahmen geben, aber die hat halt einfach... Ich glaube, das Wort zu enthusiastisch trifft es ganz gut. Wie jemand, der sehr, 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 sich sehr darauf freut, sexy zu sein.
Hm.
Aber es dadurch leider die gegenteilige Wirkung hat, was die Gesamtchoreo
so ein bisschen rausgefallen, weil sie es auch ein bisschen stärker gemacht hat als der Rest.
Ja, genau. Die hat sich halt, also im Hintergrund waren Mädels, die konnten sich top bewegen, die haben top getanzt, die haben die Wirkung gehabt, die diese Inszenierung ja gewünscht hat. Aber sie, die immer ganz vorne war, überhaupt nicht. Und das hat das insgesamt wieder runtergezogen.
Das kann ich gut verstehen. Mir ist sie nicht aufgefallen.
Plus dazu kommt noch, dass, genau wie du sagtest, die eine Choreo war sehr sexy, obwohl sie, finde ich, gar nicht... Also ich habe mich gefragt, warum machen die das jetzt sexy? Das ist ein bisschen das...
Das hat mich verstört.
Das ist dasselbe Phänomen, das ich bei der Neuinszenierung von Wicked in Hamburg hatte. Mhm. Hast du die gesehen?
3-mal.
Okay, da hat mich dasselbe ein bisschen gestört, weil ich da die ganze Zeit den Arsch von Glinda gesehen habe. Und ich finde, Glinda ist in meiner Wahrnehmung, ist alles subjektiv, kein sexueller Charakter. Also klar ist die flirty mit Fiero und so,
ja,
aber ich habe sie nie
absolut nicht
sexuell wahrgenommen. Mhm. Aber in der Hamburger Neuinszenierung, da
die
ist
Schuhe waren noch viel zu hoch.
Hohe Schuhe, sehr knapper Rock. Man sieht halt wirklich, wenn man vorne sitzt, die ganze Zeit ihren Arsch. Mhm. Und ja, ist ein guter Arsch. Das ist ja aber nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass es Galinda ist. Und ich will nicht den Arsch von Galinda sehen. Die ganze Zeit.
Also so weit vorne saß ich da nie. Aber auch die langen Beine am Bubble Dress fand ich auch irgendwie...
Ne? Also ich mag ja sexy Sachen, aber nicht, wenn es A, erzwungen wirkt oder B, einfach unpassend. Es gibt Sachen, die muss man nicht sexualisieren.
Ja, ja.
So, und das hat mich sowohl bei Wicked als auch hier bei Rent in dieser Inszenierung gestört. Wobei, ich glaube, das ist, die Menschen vom First Stage, die hier zuhören, mögen mir vergeben, aber das sehe ich oft bei Stücken der Stage School.
Echt?
Dass da versucht, viel sexy Stuff reinzubringen.
Jetzt nehme ich überhaupt nicht so wahr, aber ich schaue, also ich bin auch heterosexuell, ne? Ich schaue auch dann wahrscheinlich auf die Männer, vielleicht fällt mir das dann einfach nicht so auf.
Zumindest bei den Frauen
schon
so oft, dass es mir auffällt.
Komisch, gerade bei diesem Schülerstück inszenieren die das ja selber. Vielleicht, Max, sind wir auch eine andere Generation und für uns ist das
wirklich?
Schon so, oh, sexy, die haben ja kurze Sachen an. Und für die 18-Jährigen ist es ganz normal, so rumzulaufen.
Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, weil wir sind ja beide Ü30.
Ja.
Das kann natürlich sein.
Das würde ich vielleicht nochmal da berücksichtigen. Und ich liebe auch das First Stage. Ich gehe da so gern hin. Preise sind verhältnismäßig erschwinglich. Ich liebe das Auditorium einfach. Du siehst von jedem Platz aus richtig gut. Also die bringen neue Stücke nach Hamburg, die man hier sonst weniger sieht, auch durch diese Show, weil die haben die Auflagen, die SchülerInnen, dass sie eben ein Stück nach Hamburg bringen müssen, was es nicht gibt zurzeit in der Stadt. Und damit, ja, ich liebe das Theater und ich vergebe ihnen, dass Rent nicht super gut war.
Ich auch. Also ne, ganz viel Liebe ans First Stage und an die Stage School. Ihr seid ganz fantastisch. Ihr bringt ganz tolle Leute hervor. Ich kenne ganz viele von euch. Ihr seid ganz super.
Ihr seid super, ja.
Ja, weil diese Inszenierung hatte halt leider noch, wie sagt man, die hat noch viel Potenzial.
Auch eine Pre-Show gab es da, ne? Die Obdachlosen lagen da schon so auf der Bühne rum. Weiß nicht, ob ich das angebracht fand.
Was ist dein nächstes Stück?
Als nächstes A Chorus Line im First Stage.
Habe ich nicht gesehen und ich kenne das Stück auch nicht, darum kann ich gar nichts dazu sagen.
Das ist fein. Also, kurze Zusammenfassung, A Chorus Line ist das erfolgreichste Stück am Broadway. Oder eins der erfolgreichsten Stücke.
Behaupten aber viele Musicals von sich.
Das behaupten viele. Woran liegt es noch? An dem, wie oft die gespielt haben, glaube ich. Wie viele Shows absolut
das
oder
kann
war
sein,
damals.
Das ist so eines von diesen Klassikern aus den 50er Jahren oder so, ne?
Nee, es ist, glaube ich, ein bisschen älter. Ja? Ich habe mir das Programm damals durchgelesen, es tut mir leid. Also es ist unfassbar erfolgreich. Bestimmt unter den Top 10 der erfolgreichsten Stücke jemals. Wird auch immer wieder aufgeführt und ist sehr iconic für gewisse Choreografien. Gerade für den Opening. Das sieht man immer wieder, auch in Reels wird das getanzt. Und das ist die Choreo, die ich auch irgendwann mal lernen möchte, kann ich aber nicht. Da geht es um ein Tanzcasting und es werden eben immer neue Leute reingeholt, die müssen das Gleiche tanzen und dann wiederholt sich das eben ganz oft und zeigt, wie die TänzerInnen da sich abmühen müssen. Und das ganze Stück geht um diesen Castingprozess. Immer wieder werden Leute rausgeschmissen und dann geht es in die nächste Runde. Und der Regisseur verlangt denen alles ab, körperlich, aber geht dann auch ins Emotionale rein und sagt, was treibt dich an, wieso bist du hier? Und dann stellt sich jede Rolle eben einmal vor. Es hat also wenig Zeitliche Handlung, ich spiele eigentlich nur über diesen Casting-Prozess, aber jede Rolle hat ein, zwei Lieder und stellt sich vor, ich tanze, weil im Ballettsaal hatte ich schon immer, konnte ich frei sein von das, was, von dem, was mich zu Hause belastet hat. Und dann stimmen zwei Mädels mit einem, sagen, ja, stimmt, mein Vater hat mich auch geschlagen, aber wenn ich Ballett getanzt habe, dann ging es mir gut. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, beim Singen fühle ich mich frei und wie auch immer. Auch ein paar lustige Nummern, die eine singt dann irgendwie so Bauch, Brüste, was weiß ich so, ich muss ja nur gut aussehen als Frau, ja, irgendwie so. Und das basiert tatsächlich auf echten Interviews, die der Autor mit Musical-Darstellenden und TänzerInnen geführt hat und sagt, was treibt dich an, wie geht's dir? Und hat eben dieses Genre oder dieses Metier, in dem er selber arbeitet, interviewt und das auf die Bühne gebracht. Und das ist für viele Darstellende, glaube ich, total emotional, dieses Stück zu spielen, weil sich da jeder in irgendeiner Rolle wiedererkennt.
Cool. Okay.
Casey in the Mirror ist so ein ganz klassisches Stück. Da wird dann auch viel Wert auf Tanz gelegt. Und das ist sie, die war früher erfolgreiche Tänzerin, hat aber irgendwie den Sprung, glaube ich, in L.A. nicht geschafft. Und jetzt braucht sie einfach Geld. Und sie kennt den Regisseur und sagt, bitte gib mir doch einfach diese Rolle. Ich muss nur tanzen. Und dann lässt er sie alleine in diesem Probensaal und sie steht vorm Spiegel und fängt an zu tanzen, nur für sich. Und das ist natürlich, ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich an die Szene denke, dass hat viel Resonanz so im Theaterpublikum, Musical-Fan-Raum. Dann gibt es noch einen sehr emotionalen Monolog vom, ich glaube, Regisseur, Regieassistenten. Der hat mich gar nicht abgeholt an dem Abend, wo ein Freund von mir noch sagte, oh, da habe ich ja geweint, als das losging. Und ich so, ich habe mich nur gefragt, wann ist der vorbei? Ja, und dann am Ende sieht man halt diese große Aufführung noch, wo dann die 20 drin sind, die eben gecastet wurden mit Gold, Glitzer, Broadway-Revue. Ja, und das war Stück. Und das war auch ganz cool gemacht. Das Spannende ist, sie haben nämlich jetzt erst die Rechte freigegeben, das mit einer anderen Choreo aufzuführen. Und deswegen wird es dieses Jahr gleich mehrfach aufgeführt in Deutschland. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es eine neue Choreo war. Das habe ich erst hinterher gecheckt. Aber die Rechte sind jetzt eben zum ersten Mal da. Und deswegen wird das gerade viel aufgeführt. Und ist auch irgendwie schön, dass das jetzt zugänglich ist.
Ja.
Und wir haben uns entschieden, die Folge wird zu lang.
Ja,
Abstimmung hin oder her. Wir machen jetzt hier einen harten Cut. Ja.
Und in der nächsten Folge geht es dann weiter.
Teil 2.
Also, viel Spaß mit... Nee, ist das Ende hier, ne?
Jetzt tschüss.
Genau. Ja, jetzt tschüss.